Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Es sind noch ein paar Tage hin bis zu den NBA Finals zwischen den Golden State Warriors und den Cleveland Cavaliers. Aber es ist Grund genug, mal über die Conference Finals zu sprechen und eine erste kleine Vorschau auf das Finale Nummer 3 zwischen diesen beiden Franchises zu liefern, die diese NBA Playoffs natürlich mal wieder beherrscht haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Triple Double. Mein Name ist Andreas Thies. Bei mir wieder wie immer die beiden Experten für die NBA, Felix Amrhein und Lars Kiele. Hallo, ihr zwei.
Hallo, Andreas. Hallo, Lars.
Lars, fangen wir gleich mal an. Die Finalserie oder die Conference-Final-Serie zwischen den Golden State Warriors und den San Antonio Spurs lag unter einem großen, großen Schatten. Das heißt, und das war Kawhi Leonard, der in Spiel 1 direkt ausgefallen ist. War mit dem Ausfall von Kawhi Leonard auch sofort die Luft aus dieser gesamten Serie raus?
Ja, das würde ich schon so unterschreiben, insbesondere weil man schon aus der Regular Season die Statistiken kennt, aus denen hervorgeht, dass viele Spieler der Starting Five, insbesondere Danny Green, ihr Defensive Rating enorm schlechter haben. Bei Danny Green ist das ein Defensive Rating von minus 22. Und deswegen ist es auch deutlich sichtbar gewesen, wie wichtig Kawhi Leonard mit seiner sehr guten Defense für das Team ist, insbesondere durch seine sehr gute Perimeter-Defense. Und deswegen waren dann zum Beispiel Marcus Aldridge und auch ein paar andere Spieler der Starting Five in einer anderen Rolle, aber sie konnten defensiv leider nicht so viel mithelfen, insbesondere weil Marcus Aldridge als Center Stephen Curry und Klay Thompson nicht gut verteidigen kann.
Ja, die San Antonio Spurs waren rausgekommen wie die Feuerwehr in Spiel 1 gegen die Golden State Warriors. Es kippte dann sofort, als Kawhi Leonard auf den Fuß von Sasa Bachulia getreten war und umgeknickt war. Felix, es wurde hinterher überlegt, ja, ist er eventuell so, dass es Absicht war von Sasa Bachulia, oder woran lag es, dass der umgeknickt war, Kawhi Leonard? Woran lag es denn deiner Meinung nach? War es Pech?
Ich denke, es ist Pech, ja. Also ich würde Sasa Bachulia nicht unterstellen wollen, dass er das mit Absicht getan hat. Und ich glaube auch, dass das, was Greg Popovich da gesagt hat, im Eifer des Gefechts, sicherlich ein bisschen aus einem gewissen Frust heraus geschah. Denn warum sollte Golden State jetzt Kawhi Leonard aus dem Rennen nehmen wollen, bewusst? Weil, sind wir mal ganz ehrlich, die hätten die Serie auch so gewonnen. Also das Spiel 1 hin oder her, ich bin mir todsicher, dass Golden State diese Serie gewonnen hat. Und ich glaube nicht, dass es irgendwie im Interesse von Golden State gewesen wäre, in dem Sinne, jemanden absichtlich zu verletzen. Das ist doch ein Ruf, der dir da anhaftet oder der ein paar Schuljahr anhaftet. Den wirst du ein Leben lang nicht mehr los. Und als solcher Spieler ist er jetzt auch nicht bekannt geworden in der Liga. Insofern, ja, würde ich das einfach mal, ja, ein Stück weit Pech, vielleicht auch ein bisschen Dummheit in Anführungsstrichen Bachulia zuschreiben wollen, dass er da wirklich sich, natürlich bewegt er sich irgendwie ungünstig, aber da jetzt so viel Absicht reininterpretieren, man geht mir irgendwie zu weit.
Aber es war ja schon so, dass die San Antonio Spurs zu dem Zeitpunkt noch mit 25 Punkten geführt haben und dann komplett die Luft raus war.
Ja, was für mich übrigens viel, viel entscheidender ist als das, was Lars gerade gesagt hat, nämlich die Defensive, der defensive Einfluss von Kawhi Leonard ist der offensive Einfluss. Sie hatten ja zu dem Zeitpunkt schon Tony Parker verloren und es war klar, dass die Offense mehr oder minder mit, ja, Kawhi Leonard eben stirbt. Also das ist ja wirklich so. Er hat einfach einen Einfluss auf das Spiel der San Antonio Spurs, der, ja, was den Ballvortrag und alles angeht, ja, nicht zu ersetzen ist. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man im Zweifelsfall ihn vielleicht defensiv, ja, klar, auf jeden Fall vermisst, aber es ist sowieso so, dass du ja unfassbare Probleme immer hast, wenn du die Golden State Warriors verteidigen möchtest. Das Problem ist ja dann eher in diesem Spiel vielleicht auch gewesen, dass sie so ein bisschen geschockt waren davon und Golden State in dem Moment halt sofort auch die Zügel angezogen hat. Diese Schwächephase, die dann eintrat in diesem Schockmoment bei San Antonio, gnadenlos ausgenutzt hat und das Spiel dann eben am Ende noch zu seinen Gunsten drehen konnte. Und das ist eben das Hauptproblem, glaube ich, in dieser Serie auch gewesen, dass neben dem offensiven Einfluss, der durch Kawhi Leonard dann verloren ging, eben auch keiner überhaupt diese Rolle ausfüllen konnte. Und das ist es auch, was mich davon fest überzeugt, dass sie keine Chance in dieser Serie gehabt hätten, egal ob Kawhi Leonard dabei ist oder nicht. Denn LaMarcus Aldridge sollte der Co-Star sein bei San Antonio. Und er ist es in keinster Art und Weise gewesen, konnte das Spiel auch nicht von ihm übernehmen, konnte auch selbst mit Kawhi Leonard an seiner Seite ja in den Runden zuvor schon nicht überzeugen. Und ja, insofern ist das so ein bisschen natürlich ein gewisser Schatten, der darüber liegt, weil sie eben die San Antonio Spurs sicherlich nicht in bester Besetzung geschlagen haben, aber dann hinten raus eben in Spiel 2, Spiel 3, Spiel 4 dermaßen deutlich beherrscht haben, dass man, ja, selbst wenn sie Spiel 1 verloren hätten mit oder gegen Kawhi Leonard und die San Antonio Spurs, man wahrscheinlich da am Ende den Stempel drauf gemacht hätte, okay, das war die schlechte Nacht, die sie irgendwie brauchten, um nach den lockeren beiden ersten Serien irgendwie in den Playoffs anzukommen. Und dann hätten sie da eben dann die Zügel angezogen. Also für mich steht es völlig außer Frage. Und natürlich ist es bitter für Kawhi Leonard, natürlich ist es bitter für die Spurs, wie man da rausgeschmissen wurde. Aber ich meine, Greg Popovich hätte ja auch eben nach Spiel 4 gesagt, er hat noch nie ein so harmonisches Team wie die Golden State Warriors spielen sehen und noch nie ein so gutes Team gesehen. Und das sagt ja dann auch viel aus, denn wir wissen, die Meinung von Greg Popovich wird nicht angezweifelt.
Lars, war LaMarcus Aldridge der die Enttäuschung dieser Serie? Ich meine, er hat in den drei Vierteln, in denen Kawhi Leonard noch dabei war, einen sehr, sehr starken Eindruck hinterlassen.
Ja, ich denke, LaMarcus Aldridge ist da schon sehr wichtig in der Beurteilung dieser Serie. Ich würde eher sagen, dass seine Leistungen wechselhaft waren. Aber insbesondere wurde es für ihn auch nicht sehr einfach, nachdem sich David Lee verletzt hat. Denn dadurch, denke ich, musste er mehr Spielzeit abliefern. Und auf der anderen Seite hatte Popovich vom Coaching her nicht so viele Chancen. Weil Aldridge ist dann eher ein Spieler, der den Körperkontakt sucht, auch ein bisschen robuster gebaut ist. Und David Lee ist eher der Spieler, der mehr über die Technik kommt oder mehr über das Dribbling. Und wäre David Lee noch dabei gewesen, die komplette Serie, dann hätte man im Frontcourt mehr Möglichkeiten gehabt. Was LaMarcus Aldridge aber, finde ich, gut gemacht hat, trotz teilweise schlechtem Scoring, ist, dass er gut Assists aufgelegt hat für seine Mitspieler.
Können wir denn jetzt in irgendeiner Weise aus dem Spiel der Golden State Warriors was aufs Finale herleiten, Felix?
Ja, schwierig. Also, was deutlich geworden ist, ist, dass sie einfach unfassbar vielfältig sind und ganz viel ja jetzt auch über Kevin Durant geredet wird und dabei schon fast vergessen wird, wie sich jetzt eben auch Stephen Curry in dieser Serie gegen die San Antonio Spurs präsentiert hat. Während er ja in der Regular Season so ein bisschen Probleme in Anführungsstrichen mit seinem Dreier hatte, hat er jetzt gegen die San Antonio Spurs ja fast wieder 47% Dreipunktwürfe getroffen. Also wirklich eine unfassbare Anzahl, die er da den Spurs um die Ohren gehauen hat. Er ist, glaube ich, jetzt vollständig wirklich in dem Modus, in dem er eben letztes Jahr in den Finals niemals reingegangen ist. Dazu haben sie eben mit Kevin Durant einen der besten Scorer des Jahrtausends. Sie haben mit Draymond Green jemanden, der, ja, alles tut. Der Einzige, der ein bisschen abfällt, ist Klay Thompson. Und dann haben sie ja eben auf einmal auf der Bank so Spieler wie Jawal McGee, die auf einmal völlig verrückte Spiele abliefern. Also wenn wir was aus der Serie der Golden State Warriors gegen die San Antonio Spurs rausziehen können, dann, dass sie sicherlich noch unberechenbarer geworden sind, als sie es vergangenes Jahr in den Finals waren.
Die Golden State Warriors stehen im Finale und spielen jetzt gegen die Cleveland Cavaliers in einem... Ja,
Andreas?
Ja, bitte?
Ich würde ganz gerne noch einen anderen Punkt nennen, der in dieser Serie, denke ich, vielleicht relativ wichtig war. Weil wenn man sich die letzten Jahre der San Antonio Spurs in den Playoffs anguckt, ist sehr auffallend, dass sie immer gepunktet haben durch ihre Erfahrung. Und das war auf jeden Fall in der Serie gegen Golden State nicht der Fall, weil Simmons und Murray, relativ junge Spieler, Murray sogar in seinem Rookie-Jahr, Popovich nannte ihn sogar ein Rookie-Rookie, sehr viele unerfahrene und junge Spieler auf dem Spielfeld hatten. Und ich denke, deswegen war es auch schwierig, diesen Spielstil mit vielen erfahrenen Spielern so durchzubringen, wie man es bisher gemacht hat.
Also mangelnde Erfahrung. Ja, also da müssen die San Antonio Spurs ja was in der Offseason tun, oder?
Das ist eine gute Frage. Also Als erstes denke ich mal, hängt viel davon ab, wie Ginobili und Parker sich entscheiden. Ich kann mir gut vorstellen, dass mindestens einer von beiden weitermacht, weil sie jetzt diesen Ehrgeiz haben, sich sozusagen an diesem Sweep zu rächen. Aber letztendlich denke ich, ist ein Trade oder die Free Agency gar nicht so das große Ding für die San Antonio Spurs, weil man mit Simmons und Murray hochtalentierte Spieler hat, die Stand jetzt noch ein bisschen brauchen. Und ich denke, Murray hat auch in seinem Rahmen seiner Möglichkeiten Tony Parker sehr gut ersetzt.
Also, die Golden State Warriors treffen jetzt zum dritten Mal auf die Cleveland Cavaliers. In den letzten 3 Jahren gab es dieses Duell, beziehungsweise in den letzten 2 Jahren gab es das Duell, so auch dieses Jahr wieder. Die Cleveland Cavaliers haben sich durchgesetzt gegen die Boston Celtics in 5 Spielen. Und es war sehr, sehr lustig mit anzuhören zwischendurch, als die Boston Celtics nach dem Ausfall von Isaiah Thomas auf einmal auf wundersame Weise dieses Spiel gewonnen hatten, gab es dann wieder die Fragen, sind die Boston Celtics ohne Isaiah Thomas besser? Möchtest du diese absurde Frage beantworten, Felix, oder möchtest du darüber hinweggehen? Beziehungsweise, wie fasst du die Serie Boston gegen Cleveland zusammen?
Also, dass die dieses Spiel gewonnen haben, haben sie vor allen Dingen einer unterirdischen Leistung von LeBron James zu verdanken. Und das ist das eigentliche Highlight dieses Spiels. Ansonsten muss man einfach auch dazu sagen, in den Spielen, in denen Isaiah Thomas mitgewirkt hat, haben die Cleveland Cavaliers es unfassbar gut verstanden, ihn aus dem Rennen zu nehmen. Und sie haben danach die beiden Spiele ja auch in einer derart dominanten Weise gewonnen, dass sich die Frage nicht stellt, ob es an Isaiah Thomas oder nicht lag. Es liegt einfach auf der Hand, dass die Cleveland Cavaliers um so, so viel besser sind als die Boston Celtics aktuell, dass es völlig wurscht ist, ob Isaiah Thomas dabei ist oder nicht.
Warum war die Serie so klar, Felix?
Das liegt zum einen daran, dass LeBron James von dem Regular-Season-Modus in den Playoff-Modus schaltet, als ja, wäre es das Normalste der Welt, als würde man Lichtschalter umlegen. Und das ist was, das konnten wenige Spieler in der kompletten Geschichte der NBA und er kann es. Und er ist einer der besten Spieler aller Zeiten und er ist der beste Spieler, den es aktuell gibt. Und wenn der das Spiel an sich reißt und du keinen absoluten Elite-Verteidiger in deinen Reihen hast und den haben die Boston Celtics nicht auf allerhöchstem Niveau. Sie haben sicherlich sehr gute Verteidiger, aber sie haben eben keinen Kawhi Leonard und das ist, ja, dann ist es einfach unfassbar schwierig, ihn auch nur in seinem Dunstkreis irgendwie einzuschränken. Und sie hatten davor 2 Serien lang Zeit, Kyrie Irving und auch Kevin Love irgendwie in den Playoff-Modus zu kriegen und das haben sie gegen die Boston Celtics geschafft. Man erinnere sich nur an Kyrie Irvings formidables Spiel in Spiel 4 dann, wo er das Team lange, lange getragen hat, wo LeBron James auch anfänglich nicht gut aussah und erst im Schatten von Kyrie Irving dann doch noch eine wirklich überzeugende Performance abgeliefert hat. Und sie haben es einfach geschafft, in dieser Serie ihre großen 3 in einer Art und Weise in ein Zusammenspiel zu integrieren, das Früchte trägt. Und dazu haben sie, und das war ja was, worüber bei Boston immer gesprochen wurde, sie haben mit Tristan Thompson das offensive Brett dominiert und in einer Art und Weise, wie das einfach nicht dominiert werden darf. Wenn ein Spieler so viele Offensiv-Rebounds holt, dann ist bei dir am defensiven Brett irgendwas überhaupt nicht in Ordnung. Und das war bei den Boston Celtics einfach der Fall. Und letzten Endes, und das war dann vielleicht am Ende der größte Faktor, fehlt es Boston an jemanden, an dem sie sich offensiv aufrichten können. Es fehlt der offensive Go-To-Guy. Und der konnte in dieser Serie dann halt auch anfänglich Isaiah Thomas nicht sein. Und ohne Isaiah Thomas gab es ihn gleich gar nicht mehr. Und insofern, ja, war es dann letzten Endes einfach, ja, sowas von klar, wer diese Serie gewinnen wird, weil Cleveland offensiv eine dermaßen überragende Offseason spielt. Da konnte Boston, selbst wenn irgendwelche Rollenspieler über sich hinauswuchsen, nicht mithalten.
Was waren für dich die ausschlaggebenden Punkte, Lars?
Ich denke insbesondere, Felix hat es gerade schon gesagt, Love und Irving, das ist einfach sehr beeindruckend, wie sie jetzt sich in den Playoffs entwickelt haben. Und bei Kevin Love würde ich sogar so weit gehen, dass er den besten Basketball seiner Zeit in Cleveland spielt. Ohne Frage ist auch der Ausfall von Isaiah Thomas ausschlaggebend oder ein Punkt, der auf jeden Fall sehr wichtig ist. Und ich denke auch, dass wenn man mal jetzt ein bisschen in die Offense der Boston Celtics schaut, ist es so, dass sie nicht wirklich den Rhythmus gefunden haben. Mal ist es Marcus Smart, der mit 7 getroffenen Dreiern relativ gut gespielt hat oder sein persönliches Highlight in dieser Serie damit erreicht hat, aber auf Dauer ist es für die Boston Celtics ja zu früh, würde ich schlichtweg sagen, um die Cleveland Cavaliers zu schlagen, weil letztendlich hat man es auch darin gesehen, dass sie sich den relativ hart erarbeiteten Heimvorteil dann leider nicht ausnutzen konnten und schon früh in der Serie zurücklagen.
Was braucht es deiner Meinung nach, damit die Boston Celtics die Cleveland Cavaliers angreifen können? Weil es gab zwischendurch dann die Aussage, ja, mit LeBron James hätten wir die Cleveland Cavaliers geschlagen.
Oh ja, das ist eine gute Frage, was den Boston Celtics fehlt. Ja, jetzt könnte man natürlich wieder das Thema aufmachen. Der große Trade, Jimmy Butler, Paul George. Ja, ich bin da vorsichtig. Ich würde eher so in den Modus schalten, trust the progress und die Picks, die man hat, nicht verscherbeln, die sollte man nutzen und dem ganzen Projekt einfach noch ein bisschen Geduld geben. Weil aktuell ist es so, das sieht man auch an LeBron James. Felix hat es gerade schon gesagt, mit dem Schalter umlegen, das ist einfach beeindruckend. Vor allen Dingen nochmal in Zahlen, LeBron James hat in diesen Playoffs die zweitmeisten Punkte in den Playoffs in seiner ganzen Karriere erzielt. Und ich denke, da ist noch so ein bisschen die Dynastie im Osten, die aktuell vorzufinden ist. Und möglicherweise ändert sich das dann langsam in den nächsten Jahren. Und dann sollten die Boston Celtics top formiert da sein.
Mhm. Felix, was fehlt deiner Meinung nach? Sie haben jetzt die Nummer 1 Pick hier im Draft. Sollten Sie ihn einsetzen, um vielleicht einen Trade einzugehen? Oder meinst du, dass Sie diesen Draft-Pick nutzen sollten?
Ich bin bei Lars. Ich denke, Sie sollten draften und Sie sollten nicht traden. Ich glaube, der Osten ist einfach verdammt gerade dazu abzuwarten, bis LeBron James irgendwann entweder seine Karriere beendet oder seine Prime überschritten hat. Solange das nicht der Fall ist, ist es, glaube ich, müßig, irgendwie auf Ach und Krach irgendwas zusammen zu traden. Also sie sollten vielleicht tatsächlich einen der talentierten Point Guards, von denen ja viel gesprochen wird im Draft, holen, hoffen, dass der sich dann entsprechend entwickelt und dann einfach ja ein Team zusammenstellen, das in 3-4 Jahren vielleicht bereit ist, um entweder einen alten, in Anführungsstrichen, ich fürchte, LeBron James mit 35, 36 immer noch eine Maschine, aber den LeBron James dann anzugreifen, der vielleicht eben nicht mehr in der Lage ist, zumindest 40 Minuten ein Spiel so zu dominieren. Oder ja, man könnte natürlich auch darauf gehen, sie sollten, ähnlich wie es Cleveland ja selbst gemacht hat, sie sollten hoch oder sollten jetzt picken oder traden dann. Nein, nicht traden. Sie sollten den Draft-Pick nutzen und sollten damit dann traden. Also wir erinnern uns nur, wie Kevin Love nach Cleveland gekommen ist. Auch dafür wurde ja letzten Endes ein Top-Talent verscherbelt. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Allerdings glaube ich nicht, dass jetzt irgendwie ein Superstar-Trade ja alles anders machen würde. Und wir erinnern uns an die Trade-Deadline. Da ja wurden für Paul George, da wurden für Jimmy Butler Preise aufgerufen, die deutlich höher waren als dieser Nummer-1-Pick. Und insofern Nummer-1-Pick behalten, einen guten Spieler ziehen und hoffen, dass LeBron James die NBA nicht, im Osten zumindest, nicht noch ein paar Jahre dominieren wird.
Ein paar Worte noch zu LeBron, Lars. Er hat mal wieder von Mensch auf Maschine umgeschaltet in den Playoffs und ist jetzt wieder der alles überragende Spieler. Er hat dann jetzt auch Michael Jordan in Playoff-Punkten übertroffen. Ich will jetzt gar nicht die Diskussion wieder anfangen, wer besser ist, Michael Jordan oder LeBron James. Aber wie er die Playoffs seit Jahren dominiert, das ist fantastisch, oder?
Ja, es ist auch so, dass sein Spiel nach wie vor sehr flexibel ist. Das hat man insbesondere im Spiel 1 gesehen gegen die Boston Celtics. Die Boston Celtics, wie wir alle wissen, sind unter den Boards nicht so gut, haben häufig Probleme mit Spielern wie Tristan Thompson, die viele Offensiv-Rebounds flucken können. Und LeBron James hat verstanden, häufig die Zone zu attackieren. Und dann war es auch vollkommen in Ordnung, dass er den Dreier in dieser Nacht anfangs sehr schlecht getroffen hat. Und ich denke, das ist sehr wichtig in dieser NBA, dass du so wie LeBron James oder auch ein bisschen wie Giannis Antetokounmpo natürlich noch in kleinerer Sample Size, dass du so breit aufgestellt bist und sehr viele Stats hast, die dich dann in den, ja, die auch einfach dich als Teamplayer noch sehr viel wichtiger machen.
LeBron James ist jetzt wieder im Finale. gegen die Golden State Warriors. Es wird das dritte Mal diese Serie geben. Und Felix, ich hoffe, ich bin mit meinem Wunsch nicht alleine. Ich möchte endlich eine richtig spannende Serie erleben. Und ich möchte auch dieses Mal wieder 7 Spiele erleben. Bringt uns 7 Spiele. Was erwartest du von dieser Serie Golden State gegen die Cleveland Cavaliers?
Oh, wenn ich es nur wüsste. Also ich erhoffe mir auf jeden Fall den besten Basketball, den wir uns nur vorstellen können. Und wir haben, denke ich, gute Chancen, ihn zu sehen. Ob es über 7 Spiele gehen wird, vermag ich nicht zu sagen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht nur 6 andauert. Aber es ist auf jeden Fall, letztes Jahr hatten wir 7 Spiele, da war es auf jeden Fall auch spannend. Da waren es vielleicht gar nicht die perfekten Voraussetzungen. Dieses Jahr sind wir eigentlich deutlich näher dran an den perfekten Voraussetzungen, weil beide tatsächlich mit absoluter Bestbesetzung auflaufen werden. Ja, was erwarte ich? Ich erwarte irgendwie Scoring-Duelle zwischen LeBron James und auf der anderen Seite Kevin Durant beziehungsweise Kyrie Irving und Entschuldigung, und Stephen Curry wollte ich natürlich sagen. Ich erwarte, ja, einen Tremont Green, der wieder ich will jetzt nicht sagen Randale-Modus schaltet, aber indem er versucht, das Team auf einer emotionalen Ebene mitzureißen. Ich wünsche mir einfach tatsächlich, dass wir dort eine Serie sehen, in der Nacht für Nacht vielleicht auch einzelne Spieler über sich hinauswachsen und die uns alle in Staunen versetzen wird. Und die Chancen stehen, glaube ich, gut. Wir haben hier 2 Teams, die aufeinandertreffen, die offensiv mit das Beste liefern, was die Playoffs jemals gesehen haben. Jetzt ist natürlich die große Frage, was passiert, wenn die dann aufeinandertreffen? Was passiert, wenn Kyrie Irving Stephen Curry verteidigt? Was passiert, wenn Tremont Green oder Kevin Durant LeBron James verteidigen? Es ist so viel, was unklar ist. Und es ist halt am Ende vielleicht der eine X-Faktor auf der einen Seite, der es dann das Pendel zu einer Seite ausschlagen lässt. Das könnte für die Warriors eben Klay Thompson sein. Das könnte Kevin Love für die Cleveland Cavaliers sein. Am Ende sind es vielleicht ganz andere Leute, sind es vielleicht irgendwelche Bankspieler. Es ist so, so schwer, finde ich, diese Serie in irgendeiner Art und Weise zu prognostizieren.
Wie sieht's bei dir aus? Was erwartest du von der Serie, Lars?
Ich kann mir schon durchaus vorstellen, ähnlich wie Felix, dass sie in Spiel 6 oder möglicherweise auch in Spiel 7 geht. Ich denke, als erstes ist sehr wichtig, dass man sich eine Statistik aus der Regular Season anschaut. Nämlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler 6 von 10 Dreiern trifft, 10% hoch. Jedoch ist es so, dass bei 24 von 40 getroffenen Dreiern diese Wahrscheinlichkeit nur bei 0,2% liegt. Und beide Werte entsprechen der gleichen Field Goal Percentage. Und ich denke, das zeigt, dass es sehr wichtig ist, dass man beim Dreierwerfen, was ja die Golden State Warriors auch in dieser Serie ohne Frage sehr viel machen werden, dass es da sehr wichtig ist, dass man viele Spieler hat, die Dreier nehmen können. Und ich denke, so hat man, wenn man jetzt das direkte Duell zwischen Durant und Barnes macht, Durant ist ja sozusagen ein Stück weit der Barnes-Nachfolger, sehe ich da Durant als einen besseren Dreierschützen als Barnes an. Und ich denke, das ist dann auch ein weiterer Grund, warum wir noch mehr von der Offensive, insbesondere von den Dreiern der Golden State Warriors erwarten können. Ein anderer Punkt, der das unterstützt, ist auch, dass Stephen Curry in dieser Regular Season circa 100 Dreipunktwürfe weniger genommen hat als in der Saison davor. Und das bei der gleichen Anzahl an Team-Dreiern. Und ich denke, das zeigt auch ein bisschen, dass Stephen Curry verstanden hat, dass es nicht mehr so hundertprozentig oder im Großteil über ihn laufen kann, sondern dass er den Ball häufiger teilen sollte und das auch getan hat. Und letztendlich hat er den Ball häufig geteilt und wir sehen alle, wo sie aktuell stehen und wie erfolgreich sie spielen. Und auf der anderen Seite haben wir die Cleveland Cavaliers. Noch ganz kurz zu denen würde ich sagen, dass, denke ich, ein sehr wichtiger Aspekt in den Finals im Vorjahr war, dass sie die Dreier sehr gut verteidigt haben. Jedoch ist es so, dass sie sich ja jetzt mit Korver und Williams verstärkt haben. Das sehe ich auch recht positiv. Die Entwicklung von Korver ist akzeptabel, würde ich sagen. Aber diese beiden Spieler sind sehr schlechte Perimeter-Defense-Verteidiger. Und ich denke, das könnte dann noch so ein bisschen zum Jojo-Effekt werden, dass dadurch es schwieriger wird für die Cleveland Cavaliers, die Dreier zu verteidigen, weil das ist, denke ich, doch sehr wichtig für die Cleveland Cavaliers. Und das ist jetzt sozusagen auch ein bisschen mein Fazit, weil wenn Cleveland es schafft, es in den Finals nicht über den Dreier entscheiden zu lassen, dann haben sie auf jeden Fall bessere Chancen, weil wenn auf einmal die Rebounds wesentlich wichtiger werden, dann denke ich, hat Tristan Thompson auf jeden Fall mit seinen 4,9 Offensive Rebounds in den Playoffs wesentlich bessere Karten als McGee. Klar, McGee hat eine gute erste Runde gespielt, aber ich denke, Tristan Thompson ist da trotzdem im Vorteil.
Wir haben Kevin Durant.
Darf ich dazu was sagen?
Ja, bitte. Ja.
Also gerade zu dieser Dreierstatistik, das ist meiner Meinung nach so ein absoluter Trugschluss. Natürlich sind die Golden State Warriors durch Stephen Curry und Klay Thompson ein Team, das über den Dreier kommt, das vom Dreier lebt. Aber Cleveland hat nicht zuletzt über den Dreier letztes Jahr gewonnen. Also das möchte ich wirklich mal hier unterstreichen. Cleveland hat auf jeden Fall auch über den Dreier letztes Jahr ein Stück weit die Finals gewonnen. Und sie haben auch dieses Jahr deutlich mehr Dreier schon genommen in den Playoffs, als es die Golden State Warriors tun. Also die Cleveland Cavaliers haben ein Spiel, glaube ich, mehr, haben aber 60 Dreier mehr genommen. Insofern ist mir das ein bisschen zu einfacher Weisheit letzter Schluss. Und natürlich nimmt Stephen Curry einfach weniger Dreier, weil er ja natürlich mit Kevin Durant auch jemanden neben sich hat, der eine viel, viel größere Bedeutung für das Scoring der Golden State Warriors hat, als es letztes Jahr irgendjemanden neben ihm gab. Also er musste ja einfach schon viel mehr Punkte beisteuern. Der Dreier ist sein Wurf schlechthin. Deswegen, klar, war doch von vornherein irgendwie auch zu erwarten, dass diese Saison seine Dreier-Ausbeute oder nicht seine Ausbeute, seine total genommenen Dreier abfallen werden. Also das ist für mich in keinster Weise eine Überraschung und ist nicht unbedingt ein Hinweis darauf, dass er den Ball mehr teilt oder verteilt. Also das ist, glaube ich, irgendwie so ein bisschen zu einfach runtergebrochen. Und natürlich, das Spiel wird am Ende vielleicht auch über die Dreier entschieden, aber das liegt nicht unbedingt daran, dass Cleveland weniger die Dreier wirft als Golden State und das liegt auch nicht unbedingt daran, dass Stephen Curry bereit ist, mehr Dreierverantwortung an andere abzugeben.
Lars, was sagst du dazu?
Ich gebe dir auf jeden Fall schon recht, dass die Cleveland Cavaliers auch ein Team sind, was den Dreier sehr gut beherrscht. Aber dennoch denke ich, wird es den Cleveland Cavaliers wesentlich besser tun, wenn sie über den Offensiv-Rebound kommen und wenn der Offensiv-Rebound wesentlich mehr Bedeutung in der Serie bekommt. Wie schon gesagt, Tristan Thompson sehe ich da auf jeden Fall mit besseren Qualitäten als McGee. Ja, zum Dreipunkt-Shooting. Naja, klar, also Stephen Curry nimmt 100 Würfe weniger in der Regular Season, aber letztendlich ist es auch Fakt, dass sie fast genauso viele Würfe als Team insgesamt genommen haben, wenn man die aktuelle Saison und die Saison davor vergleicht. Und ich denke, das zeigt ja dann einfach, dass mehr Würfe dann an andere Spieler abfallen, weil Stephen Curry dann den Ball häufiger verteilt. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch recht, dass Kevin Durant da auch dazu passt und Kevin Durant auch ein sehr guter Dreierschütze ist. In Oklahoma City hat man ihm häufig vorgeworfen, dass er zu wenig Dreier nehmen würde, aber schon sehr früh in seiner ersten Saison jetzt bei den Warriors hat er seinen persönlichen Rekord für getroffene Dreier eingestellt. Deswegen gebe ich dir teilweise recht, aber ich bleibe auch bei meinem Punkt.
Jetzt haben wir noch die Ergebnis oder die Frage, wie geht denn die Serie aus, Felix?
Oh, es ist so schwer. Ich bin aber, glaube ich, bei den Buchmachern und ich sage, Golden State macht es in 7, denke ich. Ja, dieses Mal machen sie es in 7 und sie lassen sich nicht von Kyrie Irving nochmal am Ende vernaschen.
Lars, wie geht's aus?
Ja, ich sage auch Warriors in 7.
Ich sage Warriors in 6 und da sind wir uns relativ einig, dass die Warriors gewinnen. Wir werden es sehen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag geht es los. Die beiden Mannschaften haben sehr, sehr viel Zeit zwischen ihren Conference-Final-Serien und jetzt dieser Finalserie. Von daher, wir werden auf 2 fitte Teams treffen und die werden aufeinander treffen. Und ihr könnt davon hören in der Sportshow auf meinsportradio.de. Felix Amrain und ich werden euch über diese Spiele dann auf dem Laufenden halten. Das war's für heute mit der Sendung Triple Double. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Tous les jours, dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Los geht's am Montag, den 29. Mai, täglich ab 9 Uhr in der Sportshow, auch am Wochenende. Tous les jours, die French Open auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.